Ein Partner von mir hatte auch eine Dusche. Ich glaube, es war eher so gedacht, dass er irgendwann in Rente geht und sich dann beim Duschen hinsetzen kann. Er hat sich da so eine, ja, kniehohe Stufe reingebaut. War auch praktisch, weil Sex unter der Dusche ist meistens nicht so erotisch. Einer wird immer gewaterboardet, dem anderen ist kalt.
Whisper. Hör Unerhörtes.
Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren AMA-Folge. AMA, das bedeutet Ask Me Anything. Und heute wird unser Thema sein, wie man Sexualität mit körperlichen Beeinträchtigungen ausüben kann und vor allem, wie die Sexualität trotz körperlicher Beeinträchtigungen genussvoll werden kann. Zu unserem heutigen Thema begrüße ich die Lena. Hallo Lena.
Hi.
Stell dich gerne einmal kurz vor und beschreibe kurz, was bei dir körperliche Beeinträchtigung bedeutet und welche Erkrankungen dich plagen.
Also, mein Name ist Lena, ich bin 22 Jahre alt und meine körperlichen Beeinträchtigungen sind, dass ich sehr müde bin, sehr viele Schmerzen habe und überbeweglich bin, was ja auch öfter mal dazu führt, dass mir einfach Sehnen und Bänder reißen, auch beim Sex. Ja, und ich möchte heute ein bisschen darüber erzählen, wie es so aus der Perspektive von jemandem mit Beeinträchtigung ist, in Swingerclubs zu gehen und generell, ja, Partner zu finden.
Welche Erkrankungen sind das bei dir und seit wann sind die bekannt? Hast du das selbst bemerkt oder ist das bei einer Routineuntersuchung aufgefallen?
Also, ich habe einmal Multiple Sklerose. Ich glaube, das ist recht bekannt mittlerweile. Das ist Anfang 2023 aufgefallen, weil ich extreme Schmerzen in den Beinen vor allem hatte und in den Armen und nicht mehr richtig laufen konnte plötzlich von heute auf morgen und auch nichts mehr sehen konnte. Also ich habe komplett das Augenlicht verloren und da hat man Angst und Panik und zu dem Zeitpunkt habe ich im Krankenhaus gearbeitet und bin zu unserer Neurologin gegangen, die da mitarbeitete und habe gesagt, hier, irgendwas stimmt da gar nicht, wir müssen da mal gucken. Und daraufhin bin ich ins Krankenhaus gekommen und das wurde dann festgestellt. Und vor kurzem wurde bei mir noch das Ehlers-Danlos-Syndrom festgestellt. Das ist eine recht seltene genetischer Defekt. Und der ist dabei rausgekommen, dass ich bei der Physiotherapie war, weil ich mir beim Schlafen die Hauptsehne in der Schulter gerissen habe. Ich dachte, ich habe mich verlegen. Meine Physio hat gesagt, nein, da stimmt irgendwas nicht. Ich kann auch alle deine anderen Gelenke bewegen. Wir müssen zum Humangenetiker und das einmal feststellen. Und zwei Wochen später wusste ich dann, okay, du hast einen Gendefekt, dein Bindegewebe hält einfach nicht so wie bei anderen Menschen.
Zusammenfassend bedingt dein Krankheitsbild ja viele nervliche Erkrankungen, also dein Nervensystem ist stark angegriffen. Welche Symptome gehen da noch mit einher? Du bist schmerzempfindlich, ne? Und auch Hitze- und Kälteempfindlich?
Also mein Körper kann seine Temperatur nicht mehr selbstständig regeln. Das heißt, entweder breche ich bei minus 2 Grad komplett in Schweiß aus, weil es mir zu warm wird durch die Heizungsluft oder sowas. Kann auch im Sommer gut gerne mal passieren bei 30 Grad, dass die Körpertemperatur über 40 ansteigt. Dann kann man mich so gießen wie so eine Pflanze, weil ich selbst nicht mehr schwitzen kann zum Beispiel. Das ist auch so ein Thema dann. Schmerzempfindlich bin ich tatsächlich fast gar nicht. Ich habe chronische Nervenschmerzen im ganzen Körper, die kriegt man normal nicht behandelt mit den normalen Mitteln wie Ibuprofen oder so. Da braucht man spezielle Medikamente. Ich merke aber zum Beispiel, dadurch, dass mein Körper dauerhaft so Schmerzsignale von den Nerven bekommt, jetzt zum Beispiel, wenn mich jemand schlägt oder so, merke ich das nicht mehr in der Intensität wie andere Menschen zum Beispiel. Also ich brauche da auch einen Partner, der mich gut kennt und meine Körpersprache gut lesen kann, um zu sehen, okay, da ist jetzt ein Schmerzreiz und so weit kann ich gehen und da kriegt sie dann böse blaue Flecke und da können wir nicht mehr weitermachen, weil ich selber da echt wenig merke. Also ja, von einer gerissenen Schulter, ich laufe seit 3 Monaten damit rum. Weil ich zu stur war, zum Arzt zu gehen, dann tat es irgendwann nicht mehr weh, weil der Körper sich dran gewöhnt. Und jetzt kriege ich Ärger vom Orthopäden, weil er sagt, warum machst du das? Auch Tätowieren oder so, an den Rippen, am Schienbein, gar nichts mehr gemerkt.
Ich höre daraus, dass du sexuell aktiv bist, dass du also ein vollumfängliches Sexleben hast. Und das klingt so, als ob du so ein bisschen Richtung BDSM gehst. Was praktizierst du an Sexualität? Was gehört alles dazu für dich?
Also ich gehe gerne in Richtung BDSM, wie du rausgehört hast. Das habe ich schon in der Jugend rausgefunden, dass das so ist, was ich gerne mag. Sonst bin ich super offen für alles Mögliche. Ich habe jetzt nicht die Tabus, also meine Tabus sind da nur Dinge, die in die Toilette gehören, und sonst bin ich halt jemand, der wirklich sagt, ich probiere es erstmal aus, bis ich dann sagen kann, hey, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Das war beim Swingen so, also ich gehe auch in den Swingerclub sehr gerne, was manchmal ein bisschen schwierig ist. Können wir gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja, Spanking gehört dazu. Ich würde gerne Shibari ausprobieren. Da ist aber auch schwierig, jemanden zu finden, der sich das bei diesem Körper traut. Gerade wenn man offen und ehrlich ist und sagt, ja, mir reißen da schon mal Bänder und Muskeln und weiß ich nicht was, dann guckt ein Rigger einen an und sagt, oh Gott, weiß ich nicht, ob ich dafür die Verantwortung tragen möchte, was auch total verständlich ist. Wir wollen ja Spaß haben und nicht irgendwelche Leute körperlich noch mehr kaputt machen, wenn man das so sagen kann. Ja, dann normaler Vanilla-Sex gehört auch gerne mal dazu. Ich bin da echt breit aufgestellt, würde ich sagen. Alles, was Spaß macht, ist bei mir erlaubt. Wenn irgendwas nicht passt oder irgendwas gerade nicht geht, dann Kommunikation ist alles.
Ist nicht gerade BDSM dann in dem Fall extrem schmerzhaft und extrem quälend? Oder was gibt dir das dann? Was macht der Schmerz dann mit dir? Der muss doch bei dir dann besonders intensiv sein.
Also ich habe für mich rausgefunden, es gibt so zwei Arten von Schmerz. Es gibt Schmerz, der bereitet mir Lust, und es gibt Schmerz, der quält mich. Und ich bleibe gerne auf dem Lustspektrum, wenn ich es mir aussuchen darf. Ich habe da eine klare Grenze festgemacht irgendwann. Ich habe Dinge ausprobiert, wo ich sage, das geht, das mag ich. Es ist natürlich auch tagesformabhängig, ob man jetzt spanken kann oder grob fesseln oder grob anpacken kann. Das ist, kommt immer drauf an. Manchmal bin ich sehr berührungsempfindlich, manchmal brauche ich ein bisschen mehr. Das ist, wie gesagt, das ist alles so ein Kommunikationsthema. Wenn Schmerz da ist, der auf diesem Lustspektrum ist, dann erregt mich das sehr. Ob das nur ein Klaps auf den Popo ist oder mal ein Spanking mit einer Gerte, mit einem Paddel. Manchmal reicht mir auch schon so ein Streichen mit dem Flogger über den Körper, dass der Körper sich darauf fokussiert. Man muss halt auch immer gucken, ich nehme sehr, sehr starke Schmerzmedikamente, dass man da aufpasst, dass man nicht zu viel macht, weil die natürlich auch Großteil betäuben, nicht immer alles zulassen vom Gefühl her.
Ist es dann schwierig, passende Partner zu finden? Ich kann mir vorstellen, dass die große Angst haben, dich zu verletzen oder irgendwas falsch zu machen. Finden sich da Menschen, die auch voll mit einsteigen und die Hemmungen fallen lassen?
Es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, der sich das traut. Also bisher habe ich einen jungen Mann gefunden, der gesagt hat, ich würde es gerne ausprobieren. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Bei einem Treffen war es dann so, dass doch sehr zurückhaltend war und ja, gesagt hat, du, ich will dir einfach nicht wehtun, ich kann es nicht. Das kann ich auch voll verstehen. Das ist dann immer ein bisschen schade. Es gibt aber auch, also wenn man sich dann jemanden raussucht, der einfach super egoistisch ist, der schlägt dann auch einfach zu. Sowas hatte ich auch schon, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist gerade auf einer Skala, das finde ich nicht mehr erotisch, da weiß ich nicht, können wir das ein bisschen softer machen? Und dann hieß es ja. Ja, dann ist es für mich aber nicht mehr sexy. So jemanden kehrt man dann auch einfach direkt raus, weil das hat einfach keinen Sinn. Man braucht jemanden, der sehr einfühlsam ist, der auf die Körpersprache des anderen achtet. Ich denke, Männer, die da viel Erfahrung mit haben, sind da dann doch besser am Platz als jemanden, der denkt, BDSM ist nur Schlagen oder nur Schmerz.
Und aus deiner Perspektive, wie beurteilst oder bewertest du die Verletzungsgefahr? Also ich stelle mir das wahnsinnig gefährlich vor, wenn man dir irgendwas auskugelt oder dir was bricht oder was reißt. Wie signalisierst du da die Grenze oder wie schätzt du es selber ein? Wann merkst du, oh, jetzt kommt ein Punkt, da wird's gefährlich?
Also grundsätzlich versuche ich, dass Menschen mich nicht unglaublich verbiegen körperlich. Deswegen ist das Shibari so ein schwieriges Thema, weil man einfach da auch gefesselt ist. Und ein normaler Mensch hat ja, die Gelenke geben, sagen irgendwann halt, stopp, hier ist eine Grenze. Du kannst nicht weiter deinen Arm jetzt drehen oder was auch immer. Das machen meine Gelenke nicht. Die sind halt komplett instabil. Ich weiß aber mittlerweile auch durch meine Krankenschwesterausbildung, wie weit kann ich mein Gelenk drehen, bewegen, wo es in einem natürlichen Radius bleibt. Dass nicht irgendwas reißt, dass alles soweit gesund bleibt. Oder auch wenn man das von, das ist ja ein Gendefekt, wenn man von Kindheit an weiß, wie der Körper sich bewegt, weiß man auch instinktiv, okay, da ist jetzt eine Grenze, darüber sollte ich nicht gehen. Und ich versuche das einfach dann vorher zu kommunizieren oder auch währenddessen zu sagen, hier, dreh mal den Arm, das tut gerade weh oder das ist gerade unangenehm. Oder so weit können wir den nicht nach hinten binden. Ich weiß, der Arm geht bis da nach hinten, aber das machen wir jetzt nicht. Also das ist ein krasses Kommunikationsding und man muss sich auf den anderen echt doll verlassen können, dass man sagt, ich lasse das jetzt mit mir machen, weil es kann halt auch einfach Folgen haben, die jemand anders gar nicht im Kopf hat. Und das nehme ich gar keinem übel. Am Ende bin ich für meinen Körper verantwortlich und weiß, welche Grenzen da sind und der andere nicht. Und da ist es auch meine Verantwortung, einfach dann Stopp zu sagen, wenn ich weiß, okay, da wird's jetzt gefährlich. Deswegen One-Night-Stands und so kommen für mich zum Beispiel gar nicht in Frage, weil ich denjenigen nicht kenne, außer ich möchte ganz normalen Sex haben. Nur, ja, diesen Standard-Sex, wo jetzt nicht irgendwie eine BDSM-Komponente oder eine Kinky-Komponente mit reinkommt. Der ist für mich meistens so ein bisschen langweilig, deswegen versuche ich dann schon längerfristige Partnerschaften zu finden. Auch wo die Kommunikation gut funktioniert, das ist das A und O dabei. Ja.
Und vermutlich muss man dann, wenn man so eine BDSM-Session beginnen will, auch entsprechend Vorbereitungen treffen. Ich kann mir vorstellen, Notfallmedikamente bereitzulegen, auch eben, wenn du dich mal verletzt, Dinge bereitzulegen, mit denen man dich dann versorgen kann. Wie präparierst du dich da?
Also ich habe zu Hause in meinem Schlafzimmer zum Beispiel eine Kommode, wo alle meine Medikamente drin sind. Das sage ich Leuten auch vorher. Also jeder, der meine Wohnung betritt, weiß, sie hat ihre Medikamente da und da stehen oder Notfallmedikamente stehen auf dem Nachttisch. So Schmerzmittel, alles Mögliche steht natürlich immer auf dem Nachttisch, weil brauche ich sie manchmal auch nachts selbst, weil das, was ich genommen habe, dann nicht wirkt oder nicht genug wirkt oder mal irgendwas ist. Dann habe ich so ein SOS-Armband mit einem QR-Code, was ich auch gerne im Club anhab, wo nochmal alles, also das kann man mit dem Handy ganz normal scannen, dann öffnet sich so eine Website, da ist dann alles erklärt, was für Erkrankungen da sind, welche Medikamente da sind, welche Notfallmedikamente da sind, wie man die dosiert, weil im Zweifel bin ich ohnmächtig oder sonst was, kann einem das nicht mehr erklären. Ich habe irgendwann mal überlegt, eine Liste an die Tür zu hängen, aber das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mich für dieses Armband entschieden. Patientenverfügungen sind da drin. Das erschlägt Leute beim ersten Date total, wenn man sagt, hier, ich habe schon eine Patientenverfügung und sonstige Sachen abgespeichert, kannst du dir durchlesen. Du brauchst nicht reanimieren oder sonst was. Das ist schon so ein Thema, wo Menschen immer erstmal schlucken. Gerade wenn man jemanden trifft, wo man denkt, der ist ja 22 und nicht 87. Ist für mich mittlerweile zur Normalität geworden. Selbst meine Nachbarn wissen das, wenn da mal was ist. Dieses Armband ist da unfassbar praktisch. Ich bekomme auch eine Benachrichtigung, wenn jemand das abgerufen hat. Meine Notfallkontakte bekommen eine Benachrichtigung, wenn es abgerufen wurde. Also dass auch direkt Eltern, irgendjemand, der weiß, was er wirklich tun muss, beste Freundinnen und so Bescheid wissen. Aber ich habe da wirklich, ich glaube, 2 Stunden mit verbracht, dieses Formular da auszufüllen, dass wirklich alles detailreich beschrieben ist und keiner ja, Schnappatmung bekommen muss und sagen muss, oh mein Gott, ich krieg Panik, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich versuche das den Leuten so ganz sanft beim ersten Treffen schon so zu erklären und einfach Vorkehrungen zu treffen. Notfallnummern kennen wir alle, Nummer von Ärzten, das ist alles eingespeichert, auch auf dem iPhone gibt's ja diese SOS-Funktion. Da sind die Nummer von meinen Ärzten, ist alles mit drin. Das ist dann schon recht praktisch.
Ich sehe das hier an deinem Handgelenk. Das ist also ein ganz dezentes schwarzes Armband aus Kunststoff, wasserfest. Das fällt auch nicht weiter auf. Also das sieht von Weitem aus wie ein normales Schmuckarmband. Schmal, schwarz, wie gesagt. Wo bekommt man das? Bekommt man das über die Krankenkasse?
Nee, die muss man leider selbst bezahlen. Die kann man online bestellen. Die heißen SOS-ID. Zum Beispiel, wenn Leute eine Apple Watch tragen oder so, kann man sich einfach diesen kleinen Chip, der da dran ist, an dem Armband, an die Apple Watch machen. Es gibt das als Karte für ins Portemonnaie, es gibt das für an den Schnürsenkel, es gibt das in ganz, ganz vielen Ausführungen, auch als Metallarmband, wenn man es noch ein bisschen filigraner und schöner haben möchte. Ich glaube, ab 15 Euro ist es nicht so teuer. Ich kann das nur jedem empfehlen, auch wenn er nicht krank ist. Es kann immer mal was passieren und ja, es ist wesentlich einfacher, wenn Leute wissen, okay, das und das, Vorerkrankung, keine Vorerkrankung, Blutgruppe, was auch immer. Man weiß nie, was passiert, deswegen für jeden eigentlich ganz gut.
Ich komme nochmal zurück auf die BDSM-Sessions. Kannst du denn wirklich komplett abschalten? Also kannst du völlig loslassen oder ist ein Teil von dir immer im Hier und Jetzt, immer in dem Bewusstsein, achtsam zu sein, aufzupassen, oder kannst du auch wirklich komplett loslassen und fliegen, wenn du dann in der Session bist?
Das kommt auf den Partner an tatsächlich. Also ich hatte jetzt davor 5 Jahre eine Beziehung, da hat das gut geklappt. Nach 1,5, 2 Jahren, das dauert dann wirklich schon länger, weil man dann weiß, okay, derjenige kennt einen und weiß auch, was er tun muss. Gut, war jetzt auch jemand aus der medizinischen Branche, der da gebildet war und dann eher wenig Panik hat. Ja, deswegen ist es immer schwierig. So ab 2 Jahren, wenn man jemanden wirklich gut kennt, dann wird es einfacher. Sonst bin ich immer sehr achtsam in meinem Körper und versuche mich da in meinen Körper reinzufühlen, was aber auch in der Session sehr schön sein kann, weil man dann wirklich sehr intensiv fühlen kann, was gerade in einem passiert. Ja.
Gibt's beim Sex Sehnsüchte, die du hast, die aber nicht erfüllen kannst, weil die körperlich einfach nicht möglich sind?
Ja, so sehr langen, ausdauernden Sex zum Beispiel schaffe ich körperlich einfach nicht mehr. Also es ist mir viel zu anstrengend. Ich habe es einmal versucht und bin dabei eingeschlafen. Tat mir sehr für den Partner da leid. Er war ein bisschen entsetzt. Ich konnte es aber nicht ändern. Also es war wirklich in dem Moment einfach viel zu viel. Und man will dann aber auch nicht der Spielverderber sein. Also ich wollte in dem Moment nicht der Spielverderber sein und sagen, halt, stopp, es ist mir jetzt zu viel. Du brauchst zu lange. Das ist so, ja, klingt dann doof. Oder ich krieg jetzt Schmerzen im Arm, weil ich dir gerade einen Handjob gebe. Und das dauert mir alles hier zu lange. Das klingt so abwertend, ich weiß nicht. Aber es hat dann in dem Moment nichts damit zu tun, dass ich keine Lust mehr habe, sondern weil ich es körperlich einfach nicht schaffe. Also, ja, dass da irgendwie Fitnesslevel technisch oder von der Anstrengung, von der Muskelkraft noch länger umzusetzen. Sexstellungen, ich bin früher unglaublich gern geritten, also auf Männern und auf Pferden, 18 Jahre lang. geht beides nicht mehr. Wir bleiben mal bei den Männern, einfach weil die Kraft in den Oberschenkeln gar nicht mehr da ist. Also ich muss mich ja irgendwie hoch und runter bewegen. Und wenn ich nach dem zweiten Mal einen Krampf kriege, macht das ja beiden keinen Spaß. Also ich glaube, da hat man als Mann einfach ein schlechtes Gewissen. Und ich habe danach keine Lust mehr, weil ich mich schlecht fühle, weil ich es nicht mehr kann. Ärgert mich dann immer, aber ich kann andere Dinge. Es ist so ein Lernprozess gewesen, dann zu sagen, okay, ich kann andere Dinge. Ich mache trotzdem nicht den Seestern, manchmal schon. Aber also ich bin schon gerne aktiv dabei, nur halt im Rahmen dessen, was ich kann. Und die meisten Männer akzeptieren das dann auch, wenn ich dann sage, ich würde jetzt gerne unten liegen und mich gerade mal entspannen, weil sonst ist das in 2 Minuten hier vorbei.
Gab es denn umgekehrt Erlebnisse, wo dein Körper über sich hinausgewachsen ist und wo du hinterher gedacht hast, wow, wie habe ich das denn jetzt gemacht?
Bei meinem ersten Swingerclub-Besuch, da war ich 18, da war die Erkrankung natürlich auch schon im Körper, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Und ich weiß, dass ich mir vorher unfassbar Gedanken gemacht habe, wie ich das schaffen soll. Ich war nicht mal aufgeregt, weil ich jetzt in den Swingerclub gehe, sondern ich war aufgeregt, weil ich wusste, ey, normal hält dein Körper echt wenig aus. Und wie wird das jetzt? Schlafe ich ein? Was passiert? Und wir sind dann wirklich zum Start der Party hingefahren. Und ich habe wirklich bis 4 Uhr morgens durchgezogen. Und ich weiß gar nicht, bis heute nicht, wie ich es geschafft habe. Aber es hat geklappt. Ich hatte unfassbar viel Spaß. Nur mit meinem Partner. Er hing auf mir wie eine Glucke. War irgendwie ganz süß. Wir haben keine Partnertausche oder sonst was gemacht, sondern einfach im Pärchenraum für uns Spaß gehabt. Und danach war ich ganz stolz und sehr beflügelt davon, dass das so gut geklappt hat und wollte natürlich dann mehr.
Du hast vorhin gesagt, du würdest gerne länger können. Was ist denn bei dir so das Maximum? Wie lange hältst du denn durch beim Sex im Schnitt?
Also ich persönlich komme sehr, sehr schnell, was für mich sehr praktisch ist. Ich weiß nicht, ob mein Körper sich da selbst anpasst. Ich bin meistens nach 2 Minuten fertig. So die Grenze sind so 15, 20 Minuten, wo ich dann sage, so puh, klappt von der Feuchtigkeit nicht mehr, klappt von der Kondition nicht mehr. Ich würde jetzt gern duschen, weil ich bin entweder nass geschwitzt oder ja, einfach außer Atem. Ich brauche 10 Minuten. Passt meistens mit der Ausdauer der Männer ganz gut zusammen. Da habe ich Glück. Ja, also das ist auch.
Also hat die Erkrankung deiner Nerven umgekehrt auch manchmal den Effekt, dass du sensibler bist und empfänglicher für Reize und Lust?
Ja, ich habe bestimmte Körperpartien, die super empfindlich sind und bestimmte Körperpartien, wo jetzt jeder denken würde, die sind empfindlich, die sind nicht empfindlich. Also meine Nippel, da merke ich nichts mehr dran. Die sind beide gepierst, das habe ich beides ohne Betäubung gemacht und kaum gemerkt. Deswegen braucht man da nicht, also manchmal finde ich es erotisch, mir das anzugucken. Da braucht man zum Beispiel nicht so dran gehen. Dafür ist meine Klit unfassbar empfindlich. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, weil wenn man dann zu doll drückt, tut es dann schon wieder weh. Deswegen habe ich mich da ganz lange von anderen nicht gerne anfassen lassen, weil alle Männer, die ich bis dato hatte, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, haben gedacht, das ist halt rubbellos. Und dann mit sehr viel Druck und ich bin da fast die Wände hochgegangen, weil sich das hat einfach wehgetan. Und dann dachte ich die ersten Jahre, ich bin ja noch sehr jung und man hat ja noch nicht die Erfahrung in den ersten Jahren, dachte ich, das muss wehtun, komisch. Warum? Andere sagen, das fühlt sich toll an. Im Pornos sehe ich, das fühlt sich toll an. Warum fühlt sich das bei mir nicht toll an? Dann hatte ich eine Erfahrung mit einer Frau und das war sehr viel zärtlicher und dann tat es nicht mehr weh und dann konnte ich es auch genießen. Ja, ich stehe aber eher auf penetrativen Sex, weil da tut mir meistens nichts weh. Ich bin da sehr empfindlich, da komme ich auch eher. Viele Frauen schwören auf den Satisfier zum Beispiel. Ich habe 4 Stück. Sie bringen nichts, ich komme damit nicht. Also ich weiß, dass der Akku 45 Minuten am Stück hält, weil die regelmäßig bei mir komplett leer sind und ich immer noch unbefriedigt. Und ich hasse es. Einmal ist dieses Ding mit sehr viel Schwung gegen eine Wand geflogen, weil ich sehr frustriert war. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, du gehst nicht mit der Masse, kauf dir einfach Glas-Dildo, ist günstiger und funktioniert für dich eher. Ja, aber wenn man das so hört, ist man meistens so ein bisschen geschockt, weil es ja so ist, viele Frauen kommen klitoral und werden gerne klitoral stimuliert und ich sage immer, bitte bloß nicht, fass das einfach nicht an, weil es ist zu empfindlich, es tut mir weh. Wir machen das nicht, also nein.
Du sagst, du hast Erfahrung mit Frauen, also bist du bisexuell.
Ja, genau.
Hast du im Club auch schon mal an Gruppensex teilgenommen oder auch schon mal irgendwie ja mit mehreren Personen Sex gehabt? Wie ist das da in dem Zusammenspiel? Das ist auch sehr schwierig.
Also mein großer Traum war, mal ein Gangbang zu haben. Den habe ich mir letztes Jahr erfüllt. Da habe ich eine Krebsdiagnose bekommen und habe ich gedacht, jetzt erst recht. Also da habe ich wirklich reingehauen, 3 Wochen vor meiner OP. Weiß ich nicht, da hat sich irgendein Schalter in meinem Gehirn umgelegt und ich habe einen Kontakt gehabt und habe gesagt, hier, ich möchte jetzt mal gucken, wie viele Menschen ich an einem Abend glücklich machen kann. Ich habe 15 geschafft, ich war sehr stolz. ich wurde danach auch nochmal gefragt, würdest du es nochmal machen? Nein, also weil mir hat einfach die, ja, zwischenmenschlich gefehlt. Es war so ein bisschen wie so ein Truckstop, wie an der Tankstelle, das klingt jetzt so doof, aber ja, 15 verschiedene Kerle, rein, raus, fertig. Und ich saß dann mit dem Kumpel, der das beaufsichtigt hat, weil er mich gut kannte, danach im McDonald's. 10 Minuten später ich so, ja, also ich hätte jetzt immer noch Lust. Es hat mich also gar nicht befriedigt. Deswegen habe ich es dann nicht mehr gemacht. Mit Frauen bin ich immer sehr schüchtern. Ich weiß nicht, also ich bin generell eher devot veranlagt. Männer habe ich mittlerweile meine Schüchternheit so ein bisschen abgelegt. Bei Frauen fällt es mir einfach schwer, Leute anzusprechen. Deswegen fehlt mir da ein bisschen die Erfahrung, was es für mich dann noch schwieriger macht. Ja, da warte ich noch ein bisschen. Ich habe ja ein bisschen Zeit noch, um Erfahrungen zu sammeln. Paarsex, also Pärchensex hatte ich im Club schon mal. Zwar ganz schön. Aber so fehlt mir bei Frauen leider noch die Erfahrung. So ein bisschen. Also, ich bin hier, wenn jemand sich melden möchte.
Ja, ihr könnt euch gerne an uns wenden. Wir leiten das dann weiter. Du hast vorhin gesagt in einem Nebensatz, ich kann bestimmte Dinge nicht, die kann ich körperlich nicht umsetzen, aber ich kann andere Dinge. Was kannst du denn?
Ich bin ein Riesenfan von Blowjobs. Leidenschaftlich gerne. Reicht mir persönlich auch vollkommen als Vorspiel. Wird sich immer ein bisschen beschwert in der Freundesgruppe. dass Männer das dann lernen und dann kriegt keine andere Frau mehr ein richtiges Vorspiel. Ich blase tatsächlich leidenschaftlich gerne auch sehr ausgiebig und lange, weil das schränkt meinen Körper nicht groß ein. Also es kommt natürlich auch auf die Position an, aber wenn ich jetzt sitzen kann dabei, super praktisch. Ich sitze gemütlich und ich kann demjenigen was Gutes tun. Ja, das ist so eins der Dinge. Dann natürlich, Doggy funktioniert für mich sehr gut, weil ich mich einfach gut ablegen kann oder auch auf dem Bauch liegen. Das sind so bestimmte Stellungen, wo ich sehr viel Lust empfinde und mein Gegenüber, so wie ich es jetzt herausgefunden habe in den letzten Jahren, das auch gerne mag. Weil wenn Reiterstellung nicht geht, dann muss man sich irgendwie andere Sachen suchen. Es gibt ja unfassbar viel. Ich hatte auch irgendwann mal ein Kamasutra-Buch, weil ich so beweglich bin. Ich habe mir das angeguckt und dachte, oh mein Gott, das ist furchtbar unbequem, das machen wir niemals. Ich möchte nicht als Brezel verknotet sein, wenn irgendjemand in mir drin ist. Aber das ist so eine Experimentiersache. Also immer weg von der Norm irgendwie zu gucken, was bereitet mir und meinem Partner da Freude und Lust und was ist so möglich. Also wie gesagt, Blowjobs immer gerne überall. Ja, alles andere, wie gesagt, immer experimentieren. Wenn man rausgefunden hat, bestimmte Dinge gehen nicht, dann eben was anderes.
Werden Sexualpartner da auch kreativ? Also lassen die sich dann auch irgendwas einfallen? Bauen die Konstruktionen, wo du bequemer drin sitzen kannst? Oder haben die dann auch Ideen, wie man das noch lustvoller gestalten kann?
Tatsächlich ja. Also ich habe jetzt einen Sexualpartner kennengelernt, der hatte eine neue Stellung, die kannte ich noch nicht, wo ich einfach auf dem Bauch liege und er über mich drüber sich legt. Das ist, glaube ich, auch recht klassisch. Aber ich kannte es noch nicht und ich fand die Nähe auch super schön, die man dann beieinander hat. Und natürlich, wenn man die Beine schließt, ist man deutlich enger, was den Sex verkürzt. Ja, oder man legt ein Kissen unter die Hüfte, damit einfach Doggy nicht so anstrengend ist und der Körper höher liegt. Das ist auch in der Missionarstellung immer recht praktisch. Ja, es gibt ja auch verschiedene Möbel, die da helfen können. Ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Kissen heißen, aber die haben so eine Kuhle, wo sich dann derjenige reinlegen kann und der andere kann sich da irgendwie draufsetzen, aber es ist halt erhöht und dadurch ist es von der Muskelkraft nicht so anstrengend. Das ist auch gerade für Paare interessant mit einem sehr großen Größenunterschied. Ich bin jetzt auch nicht die Größte. Wenn jetzt der Mann 2 Meter groß ist und man hat eine 1,60 Frau wie mich, dann sind diese Stühle total interessant. Ich wollte es auch mal mit einer Liebesschaukel ausprobieren. Ich habe eine. Beim ersten Versuch bin ich bewusstlos geworden, weil mein Kopf dann nicht mehr eins mit meinen Füßen war. Versuch Nummer 2, eine Schaukel, wo man komplett liegt. Die kam dann von meinem Partner. Das hat funktioniert, solange der Kopf nicht irgendwie plötzlich bergab hängt. Ist das machbar. Also Möbel und können da schon helfen. Entsprechend kreativ zu werden. Ausprobiert habe ich das vor allem in BDSM-Apartments. Es gibt in Essen eins, sehr schön ausgestattetes, wo ich mich dann mit meinem Partner einmal durchprobiert habe, eine Nacht. Und da hat man dann schon kreative Ideen mitnehmen können, vom Bock klassisch bis zu welchen Stühlen. Und ja, ein Partner von mir hatte auch eine Dusche. Ich glaube, es war eher so gedacht, dass er irgendwann in Rente geht und sich dann beim Duschen hinsetzen kann. Er hat sich da so eine kniehohe Stufe reingebaut. War auch praktisch, weil Sex unter der Dusche ist meistens nicht so erotisch. Einer wird immer gewaterboardet, dem anderen ist kalt. Und so hatten wir diese Stufe von oben, Regendusche. Ich habe Wasser abbekommen, mir war nicht kalt. Ich musste aber auch nicht Wasser einatmen. Und dadurch war auch Sex unter der Dusche mal möglich. Ich habe mir das früher als Jugendliche immer so sexy vorgestellt. Es war nie sexy. Und dann war es einmal sexy. Ja, jetzt suchen wir Menschen mit Treppenstufen in der Dusche. Ich weiß es nicht. Ich habe auch immer einen Hocker in der Dusche stehen zum Beispiel, weil ich hier sitzen duschen muss. Ich habe mir das nicht so schön mit der Stufe nachgebaut, aber tatsächlich Hocker in der Dusche kann dann auch helfen. Mit speziellem Duschkopf. Ich habe gesehen, mittlerweile gibt es sogar einen von Womanizer. Ich war nur noch zu geizig, den zu bestellen für 200 Euro.
Wenn du jetzt im Erotikbereich unterwegs bist, hast du da auch Kontakte geknüpft zu anderen Menschen, die Beeinträchtigungen haben oder die da gesundheitliche Probleme haben und habt ihr euch da ausgetauscht? Gibt es eine Art Netzwerk oder hast du auch Botschaften, die du quasi vermittelst, dass du sagst, schau, es geht, man muss nicht zu Hause sitzen und sich selbst bemitleiden, man kann voll im Leben stehen?
Also ich finde es super wichtig, nicht zu Hause zu sitzen und sich selbst zu bemitleiden, weil man einfach so viel verpasst. Ich habe einen guten Bekannten, der ist querschnittsgelähmt. Den habe ich bei Joy gefunden tatsächlich und es hat mich super überrascht, aber der war damit auch super offen. Es war ein Pärchenprofil, die haben mich angeschrieben und er hat auch gesagt, er sitzt im Rollstuhl. Und wir treffen uns auch ab und zu. Bei uns ist die Konstellation natürlich schwierig. Er kann sich nicht bewegen, weil er einen hohen Querschnitt hat und ich habe einfach nicht mehr so viel Muskelkraft. Funktioniert aber trotzdem. Also funktioniert dann nur im Blowjob. Also bei uns beiden funktioniert es nur mit dem Blowjob. Aber ich bin glücklich, weil ich einen Blowjob geben kann. Er ist glücklich, weil er einen Blowjob bekommt. Alle happy. Bei ihm und bei mir ist halt auch das Thema, ich sitze auch zeitweise im Rollstuhl, weil ich nicht so viel laufen kann. Und ich eigentlich auch meine Gelenke schonen soll, damit die nicht noch mehr kaputt gehen. Wir würden gerne beide auf Swinger-Partys gehen. Ich kann es, weil ich am Stock gehen kann. Er kann es zum Beispiel leider nicht, weil es so wenig Clubs gibt, die barrierefrei sind. Also es gibt ja leider immer weniger Clubs. Ich muss mittlerweile, ja, um in einen schönen Club zu fahren, wirklich fast 2 Stunden fahren, weil es bei uns sowas nicht gibt. Und vieles ist immer mit Treppen verbunden. Und das ist super schade, das ist auch vielleicht für Clubbetreiber mal so ein Wink mit dem Zaunpfahl, baut doch mal vielleicht eine Rampe ein. Also viele Clubs sind ja dann auch, dass sie oben Liegewiesen und Spielwiesen haben und nicht unten direkt. Das ist halt meistens nicht barrierefrei. Private Partys können barrierefrei sein. Ich habe mal überlegt, ob man sowas organisiert in einem privaten Rahmen, dass man sagt, hier, wir machen jetzt mal eine barrierefreie Party. Ich ziehe leider in 2 Wochen in ein Pflegeheim. Ich glaube, das Pflegeheim ist nicht begeistert, wenn ich eine barrierefreie Swinger-Party veranstalte. Muss ich mal fragen.
Da wird auf jeden Fall lange was zu erzählen.
Ja, hey, wir wohnen zu 10 auf einer Etage. Alle Menschen haben ein Handicap, alle haben trotzdem Sex. Also das darf man... Das ist auch ein großes Thema in der Pflege, das kriegt man auch beigebracht, dass alle Menschen eine Sexualität haben und die auch bitte ausleben dürfen. Da möchte man nicht immer drüber nachdenken. Es ist aber ein Teil unserer Gesellschaft. Gut, Swinger-Partys im Pflegeheim, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich gebe mir Mühe. Aber ja, es gibt zum Beispiel für Menschen im Rollstuhl, die auch eine geistige Behinderung haben, so Kuscheldates. Also da wird dann jemand, eine Dame oder so, bezahlt, ich glaube sogar von der Krankenkasse, ich müsste mit meiner Krankenkasse da mal telefonieren, damit die auch körperliche Nähe erfahren. Also diese Leute haben keinen Sex mit denen, aber die kuscheln zum Beispiel und streicheln die und so und das ist auch super wichtig. Ich hatte das auch mal im Altenheim, dass alte Leute zum Beispiel auch mit Handicaps noch Sex hatten. Krankenbetten können für ganz viele Dinge hoch und runter gefahren werden, habe ich festgestellt, in der Ausbildung damals noch. Und ich fand das immer so erfrischend. Also die Kollegen waren dann immer so ein bisschen und habe ich gesagt, naja, schön, dass sie es noch ausleben und schön, dass sie noch Spaß dabei haben. Ist doch wichtig, also würde ich mir fürs hohe Alter auch wünschen. Ja, es ist da eine Bubble, die aber noch sehr still ist leider, weil nicht viel darüber geredet wird. Auch gesellschaftlich ist das jetzt nicht das Thema Nummer 1. Ja. Man versucht sich auf Insta so ein bisschen auch kurz zu schließen. Aber ja, es wird sehr viel drüber geschwiegen. Es ist noch so ein Tabuthema, Menschen mit Behinderung und Sex. Deswegen bin ich auch heute unter anderem hier, weil ich finde, das sollte kein Tabuthema sein. Und man soll sich nicht verstecken, weil wir haben alle dieselben Bedürfnisse. Sexualität ist ein menschliches Bedürfnis. Und das soll auch allen Menschen einfach erfüllt werden. Das finde ich wichtig.
Die Swinger-Gemeinde und Kinky-Gemeinde gilt ja gemeinhin als ziemlich offen und entspannt. Hast du da auch schon Diskriminierung erfahren oder kannst du es bestätigen, dass du da sehr offen aufgenommen wirst?
Also die sind super hilfsbereit, super entspannt. Ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Auch Clubbetreibern, wenn man denen sagt, hier, vielleicht könnt ihr mal was an der Barrierefreiheit tun. Wenn man das immer respektvoll macht und nett, dann hat da niemand was gegen, weil es ist... Viele Leute, die keine Beeinträchtigung haben, denken da einfach nicht drüber nach und die meinen das auch gar nicht böse, weil es ist einfach kein Teil von deren Leben. Es stört sie nicht, wenn da 2 Treppenstufen sind. Das ist für die Menschen ja, ist halt eine Treppenstufe, ne? Und wenn man dann hingeht und sagt, hier, guck mal, da ist so ein Detail, da könntet ihr vielleicht weiß ich nicht, es gibt so auch für Treppen zum Nachrüsten so Schienen. Ich meine, die kann man bei Temu bestellen, ich würde es nicht tun, aber die kosten dann 100, 150 Euro und dann kann man einen Rollstuhl zum Beispiel in den Club schieben. Und das ist, ich glaube, eine Investition, die sich auch lohnen könnte. Aber so immer hilfsbereit, wenn irgendwas ist, kommt auch immer jemand. Also ich habe da noch nie irgendwie negative Erfahrungen machen müssen und das freut mich auch sehr.
Bist du noch auf anderen Portalen unterwegs, außer Joy und Instagram?
Ja, ich habe einen OnlyFans-Account, weil ich irgendwann die Idee hatte, Aktfotografie zu machen und das auch sehr schön fand. Gerade bin ich so ein bisschen, also mein Konto ist gerade sehr inaktiv, weil ich gerade versuche auch die Behinderung mit Bondage und mit BDSM so ein bisschen in ein Bild zu bekommen, in einem Rollstuhl zum Beispiel. Ist schwierig, dann Fotografen zu finden aktuell. Also mein Hausfotograf findet die Idee super, aber er hat Treppenstufen. Da warten wir noch, wie wir das irgendwie umsetzen können. Jetzt wird es wärmer, dann kann man das vielleicht draußen machen. Da kommt dann irgendwann auch mal was, weil ich finde auch da, was Aktfotografie angeht, sehen wir immer diese perfekten Frauen, gerade auch auf OnlyFans oder in Pornos. Perfekt, ohne Beeinträchtigung. Man hat das Gefühl, man kommt da niemals ran. Das ist wie bei Hollywood-Schauspielern. Und da sollte einfach ein bisschen mehr Realität auch gezeigt werden. Deswegen, ja, da bin ich gerade dran.
Machst du da auch Videos oder nur Fotos?
Ich arbeite noch an jemandem, der mit mir Videos machen möchte. Ich warte da auch noch auf Leute. Es ist, entweder bin ich zu schüchtern zu fragen oder man findet halt wenig Menschen, die wirklich dann, man muss da ja eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass diese Videos auch hochgeladen werden dürfen und dass diese Menschen auch über 18 sind. Das ist super wichtig. Das finde ich auch super wichtig. Und hab Videos auf dem Handy, dann frage ich denjenigen, hey, kann man die hochladen? Wäre das für dich ein Ding? Man sieht die Gesichter von den Herren tatsächlich auch gar nicht, nur meins. Und dann sagen die mal, nee, gar kein Thema. Und dann schicke ich denen dieses Formular zum Unterschreiben und dann kommt es niemals zurück.
Dann höre ich da auch so einen kleinen Aufruf raus, dass Menschen, die interessiert sind, da mit dir was auszuprobieren oder Interesse daran haben, dich zu filmen oder zu fotografieren, sich gerne bei uns melden können und wir leiten dann den Kontakt weiter.
Ja, sehr gerne.
Ja, dann kommt gerne auf whisper.de, da findet ihr die Kontaktmöglichkeiten und dann könnt ihr uns gerne ansprechen und dann leiten wir das gerne an Lena weiter. Hast du da bestimmte Wünsche? Wie sähe denn dein Traumpartner aus, der sich da gerne melden darf?
Also ich habe grundsätzlich vom Aussehen her keinen Typ Mann. Ich mag Männer, die älter sind als ich. Grenze mache ich da so bei 45, 46, weil dann sind wir schon doppelt so alt wie ich und irgendwann kommen wir zu nah an meinen Vater. Also ich finde, der Vibe muss einfach passen. Gerne ein Bild mitschicken. Dann, also Bild vom Gesicht bitte, nicht vom Penis. Muss man leider in der heutigen Zeit immer mal wieder dazu sagen, ich habe Menschen bei Joy wirklich in meinem Postfach, die dann einfach nur ein Bild von ihrem Penis schicken und ich habe kein Bild vom Gesicht, auch nicht auf dem Profil. Dann denke ich immer so, ja, was soll ich jetzt damit? Schöner Penis, aber wie sieht denn der Rest aus?
Was ist denn für dich guter Sex? Was macht für dich guten Sex aus und was befriedigt dich am meisten?
Guter Sex ist für mich zum einen eine gute Kommunikation, was beide wollen, also was beide sich wünschen. Bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt all meine Wünsche oder meine Kinks befriedigt kriege und mein Partner möchte eigentlich was völlig anderes. Deswegen bin ich immer froh, wenn man so auf einer Wellenlänge schwimmt, was man mag. Ich hätte gern einen Orgasmus, bin ich ganz ehrlich. Ich bin unfassbar unleidlich, wenn ich keinen habe. Da werde ich sehr zickig. Ja, und ich mag das Gefühl danach, so ein bisschen beflügelt durch den Tag zu laufen, das finde ich so schön. Ich hatte den besten Sex tatsächlich mit jemandem, der doppelt so alt war wie ich. Vermittelt von einer Freundin, danke an der Stelle. Und ich war eine Woche lang richtig gut gelaunt. Und diesen Menschen treffe ich auch gerne immer wieder. Ja, das ist für mich guter Sex, weil einfach das Setting super gepasst hat. Es war alles super entspannt. Ich hatte nicht das Gefühl, es gibt manchmal, habe ich das Gefühl, du kommst hin, jemand steckt dir was rein, 10 Minuten und dann musst du wieder gehen. Also so, das mag ich nicht persönlich. Ich werde dann schon gerne behandelt wie eine kleine Prinzessin. Ich bin auch eine kleine Prinzessin. Und ja, ich mag das, wenn man sich Zeit nimmt für jemanden und auch wirklich ein Interesse an jemandem zeigt, auch persönlich, nicht nur an dem Körper. Das ist für mich dann passt soweit alles, weil dann ja, kommt man auch beim Sex so ein bisschen mehr in Stimmung, finde ich.
Du hast gerade gesagt, dass du devot bist. Ist für dich auch wichtig, die Kontrolle mal abzugeben, weil ja dein Leben sehr kontrolliert ist. Ne? Du musst halt ständig, sag ich mal, wachsam sein, aufpassen, den Körper kontrollieren, was auf ihn einwirkt. Ist gerade dieser Kontrollverlust beim BDSM für dich auch befreiend und entspannt?
Ja, also es ist für mich unfassbar befreiend, wenn jemand über mich bestimmt und ich wirklich einfach den Kopf ausschalten kann und genießen kann, was mit mir gemacht wird. Danach kommt auch dieses beflügelte Gefühl, einfach die Kontrolle mal fallen zu lassen und zu sagen, hier, mir kann jetzt wirklich nichts passieren, weil derjenige kennt mich und ich will jetzt die Kontrolle auch abgeben und mich führen lassen. Und darauf stehe ich unfassbar, auf dieses Gefühl, einfach, ja, Kontrolle abzugeben, die sonst wirklich sehr, also ich versuche immer alles zu kontrollieren, von meinem Körper bis Behördengängen. Und beim Sex will ich das nicht. Ich will einfach beim Sex meinen Kopf ausschalten können und sagen können, hier, du kennst mich, mach mit mir, was du möchtest. Das kickt mich und das holt mich auch aus dem Alltag raus.
Erinnerst du dich an Erlebnisse, die besonders witzig waren oder besonders ungewöhnlich? Fällt dir gerade irgendwie noch was an Geschichten ein, die du uns mitgeben möchtest?
Ich hatte nach dem Sex mal so ein zitterndes Bein, dass ich es geschafft habe, ins Auto vom Nachbarn reinzufahren. Die Erklärung bei der Polizei war unfassbar spannend, weil ich habe keinen Filter. Und ich stand dann vor den Beamten nachts um 3 und habe gesagt, es tut mir so leid, ich hatte gerade so harten Sex, mein Bein zittert, ich konnte nicht bremsen.
Und wie haben die reagiert?
Die haben mich ausgelacht. Es war ja Dorfpolizei und die haben mich wirklich ausgelacht und meinten, dann lassen sie nächstes Mal das Auto stehen. Und mein Nachbar hat dann auch gesagt, hey, ich habe so ein altes Auto, ist okay, wir machen da jetzt nichts mehr dran, ist nur ein Kratzer dran, dein Auto sieht wesentlich schlimmer aus, ich hatte die ganze Beifahrerseite kaputt. Mein damaliger Partner hat sich auch so schuldig gefühlt danach, er hat dann auch gesagt, es tut mir so leid, jetzt ist dein Auto kaputt. Und ich so, ja, es ist versichert, es ist ein Auto. Ja, aber nein, du bist daran nicht schuld, ist schon okay.
Das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.
Ja, es gibt auch Bilder davon. Es ist Mein Vater war gar nicht begeistert. Über den läuft die Autoversicherung.
Also Bilder vom Sex oder Bilder von dem Auto?
Beidem.
Kannst du nebeneinander hängen.
Genau. Ich mache so eine Wall of Fame. Einer hat es geschafft, dass ich mein Auto kaputt fahre. Was schaffst du? Nein. Es soll kein Wettbewerb werden. Das machen wir nicht. Aber ja, einschlafen beim Sex. Auch schon mal passiert. Im Nachhinein finde ich es witzig. Ich glaube, die Person findet es bis heute nicht witzig. Das war so ein Ego-Thema. Ich muss dazu sagen, ich habe 3-mal gesagt, ich habe Migräne und mir geht's nicht gut. Und derjenige hat es trotzdem versucht. Ich würde am liebsten sagen, selber schuld. Wenn ich 3-mal sage, ey, mir geht's nicht gut. Mir geht's heute wirklich nicht gut. Du musst, nee. Und dann pennt deine Partnerin halt ein, weil es ihr wirklich nicht gut geht. Und du bist am nächsten Tag noch beleidigt. Eigentlich hätte ich, glaube ich, derjenige sein müssen, der beleidigt ist. Aber ja, ich überlege gerade, also es gab schon viele skurrile Momente nach dem Sex und ich erinnere mich da super gern dran, zum Beispiel diese McDonald's-Nummer nach dem Gangbang, wo ich dann sage, ich bin immer noch nicht befriedigt und mein Kumpel sagt, ey, während du deinen Chickenburger in der Hand hast, du hast da noch Sperma an der Hand und im Gesicht, möchtest du nicht gerade mal aufs Klo gehen? Und du sagst so, nein, ich esse jetzt meinen Chickenburger. Ich war da wirklich stur. Ich gesagt habe, ja, wer in diesem Restaurant weiß, dass es Sperma ist, es kann auch irgendwas anderes sein, lass mich in Ruhe essen.
Hat dich auch schon mal jemand, dem jetzt nicht wirklich so ganz bewusst war, was diese Krankheiten bedeuten und was dich beeinträchtigt, hat dir jemand auch schon mal ganz absurde Fragen gestellt oder ganz absurde Sachen wissen wollen?
Nicht direkt. Also die meisten Fragen sind dann schon sinnvoll, wenn man drüber nachdenkt. Mich hat mal jemand gefragt, der selber Schmerzpatient ist, was ich super spannend fand, ob ich auch einen Sender habe, den ich aufladen muss. Und dann habe ich gedacht so, was? Und Hintergrund war, er hat eine Schmerzpumpe. Wie es das als Herzschrittmacher gibt, gibt es das auch als Schmerzpumpe, was dann immer Stromschläge ans Nervensystem gibt. Und das hat so ein induktives Laden. Und wenn das leer ist, muss man sich auf so eine Matte legen, damit das sich auflädt. Und er musste sich halt aufladen. Ich nicht. Und ich so, nee, sorry, kenne ich nicht, ich nehme Tabletten, aber dann bin ich high. Jetzt können wir überlegen, was wir jetzt besser finden, zwischendrin mal eine halbe Stunde aufladen müssen oder nicht. Ich glaube, wir kennen alle unser Powernap und bei ihm hatte es dann halt zwei Bedeutungen. Es war erfrischend. Ich meine, man kann die Matte ja theoretisch auch einfach ins Bett so legen und dann hat man Sex und lädt währenddessen auf, dann hat man 2-in-1. Man muss nur gut liegen bleiben.
Ich komme nochmal auf die OnlyFans-Geschichte zurück. Was zeigst du da aktuell? Also was machst du auf den Bildern? Was präsentierst du?
Also ich habe auf OnlyFans im Moment vor allem Aktfotos. Mir war immer wichtig beim Fotografieren der Bilder, dass die ästhetisch sind, dass die nicht billig wirken. Ich finde, das ist so Ansichtssache, wer was als billig sieht. Aber mir war immer wichtig, dass ich die Bilder ästhetisch finde, die von mir gemacht werden. Also wir haben da alles von Nahaufnahmen von meiner nackten Brust mit Wassertropfen drauf bis, ich muss gerade mir dieses Profil in Gedanken rufen, ja, bis ich sitze auf einem Dildo und habe da gerade meinen Spaß oder ich bin mal gefesselt, aber in einem ja sehr klassischen Rahmen mit Handschellen und Fußschellen, Halsband, Nahaufnahmen, gern auch mal in die Richtung Uniform-Kink. Da bin ich mit meinem Ex-Freund in die Richtung gegangen. Also ich mache grundsätzlich alles, worauf ich Lust habe und worauf meine Fotografen auch Lust haben. Ich bin da immer offen für Ideen. Auch gern mal selbstgeschossenes, was man so ja im Alltag beim Duschen, wenn ich es mir mal selbst mache, dass man da mal ein Bild oder ein Video hat. Ich bin da eigentlich echt frei. Das finde ich auch gut, ja. Mein bester Freund hat das eine Zeit lang gemanagt für mich, weil er auch gesagt hat, ja, er macht die Bilder, also er hat auch die Bilder gemacht. Das war dann sehr praktisch, weil wir beide daran gearbeitet haben. Aktuell bin ich so ein bisschen auf mich allein gestellt, weil ich gesagt habe, hier, ich würde das gern gerade ein bisschen pausieren, weil ich an neuen Ideen arbeite. Aber wenn ich dann mal einen Schnappschuss mache, für zum Beispiel meinen Sexualpartner, aber ich verschicke auch ganz gerne mal Bilder und ich sage, ach, der gefällt mir jetzt aber so, dass ich den auch hochladen würde, dann findet man das da auch drauf. Also es ist nicht nur professionell fotografiert, sondern auch mal schnell mit dem Handy geknipst. In der Öffentlichkeit oder in meinem Bett zu Hause.
Gibt's da auch Userwünsche, die du erfüllst?
Wenn es Userwünsche gibt und die erfüllbar sind von meiner Seite aus, mache ich das gerne. Wenn das jetzt Sachen sind, die wirklich mit super viel Aufwand verbunden sind, ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber das sage ich den Leuten dann auch direkt. Also es ist nicht so, dass ich dann einfach nicht antworte und es gibt dann nichts, sondern ich sage dann hier, funktioniert gerade zeitlich nicht oder funktioniert für mich körperlich nicht. Da bin ich dann sehr offen. Ja.
Bekommst du da auch viel Zuspruch, schöne Zuschriften und Komplimente, dass das auch fürs Selbstwertgefühl balsam ist?
Ich muss sagen, die Bilder bei Joy, da kriegt man schon schönere Kommentare als bei OnlyFans, muss ich sagen. Bei OnlyFans trauen sich die Menschen, glaube ich, nicht so. Also bei Joy stelle ich fest, wenn ich da irgendwelche Bilder hochlade, sind die Leute sehr viel schneller mit Kommentaren und Likes, als man jetzt bei OnlyFans denkt. Ich finde das immer so schade, weil ich finde gerade sowas lebt davon, dass Menschen sich Dinge wünschen oder was darunter schreiben. Bei Joy, wie gesagt, funktioniert das gut und das ist auch immer so ein Ego-Push. Also ich lese das dann auch schon sehr gerne mal durch. An einem Tag, wo es mir zum Beispiel nicht so gut geht mit der Erkrankung, ist zum Beispiel so, ich habe 20 Kilo zugenommen in einem Jahr und das ist natürlich, mein Körper hat sich unfassbar verändert. Und wenn man davor so ein Model-Mars-Püppchen war, mit zwar sehr viel Brust, aber der Rest war 55 Kilo, ne, Größe XS, und plötzlich nimmt man 20, 30 Kilo zu, ist das natürlich was anderes. Und wenn jemand dann trotzdem noch schöne Kommentare unter Bilder schreibt, ist das immer super.
Also hilft dir die Sexualität auch, dein Leben positiv zu beeinflussen, Energie draus zu ziehen und dich in deinem Körper wohlzufühlen?
Ja. Also gerade seit diesem Jahr habe ich gemerkt, was ich an meinem Körper habe. Ich weiß nicht, ob das auch durch die Erkrankung kam, dass einem immer mal wieder klar wird, was man an Gesundheit hat, was man an einem funktionierenden Körper hat und was man an seinem Aussehen hat. Ich habe mein altes Joy-Profil, wo ich noch nicht krank war auf den Bildern oder man es noch nicht gesehen hat, zum Beispiel auch gelöscht und ein neues gemacht, weil ich gesagt habe, naja, mir schreiben da Leute an und wenn sie dann ein Bild von mir kriegen, sagen sie, oh, du siehst aber nicht mehr aus wie auf deinen Fotos. Nee, das wollen wir nicht. Und das hat mir echt einen Stich ins Herz gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt nicht alle Bilder runternehmen, weil das finde ich komisch. Ich lösche das Profil ganz und mache einfach alles nochmal neu, damit mir wirklich Leute schreiben, die mich in meinem jetzigen Körper schön und attraktiv finden und ich nicht diesen Schlag ins Gesicht bekomme, dass jemand, boah, ich glaube auf meinem Profilfoto, das darf man glaube ich gar nicht sagen, war ich damals noch 13 Jahre alt. Oh. Ich sah aber super erwachsen aus und ich fand das, weil das ein professionelles Fotografenshooting war, angezogen, möchte ich dazu sagen, fand ich dieses Bild unfassbar schön und tatsächlich hat es kein Mensch gemerkt. Keiner. Also alle fanden dieses Bild wundervoll, aber so sehe ich ja nicht mehr aus. Also es ist ja klar, dass man mit Anfang 20 nicht mehr aussieht wie in der Pubertät und es ist auch, glaube ich, klar, dass man, ja, wenn man Leistungssport gemacht hat, anders aussieht, als wenn man krank im Bett liegen muss, ne? Ja, deswegen war mir da wichtig, einfach wirklich Bilder von mir jetzt zu nehmen und dann auch meinen Ego-Push dafür einzusammeln und nicht für Bilder, die 10 Jahre alt sind.
Also gibt es da jetzt eine neue Lena, die gewachsen ist, die ein neues Gefühl für den Körper entwickelt hat, für ihre Sexualität und ein neues Lebensgefühl lebt?
Ja, und auch mehr Selbstbewusstsein hat einfach. Früher, würde ich sagen, habe ich mich recht billig verkauft, weil ich unbedingt dieses Gefühl haben wollte, dass mich jemand haben möchte. Und mittlerweile habe ich so eine mir scheißegal Einstellung, wenn du mir nicht gefällst oder wenn ich das Gefühl habe, das passt einfach nicht. Nein. Also ich kann Nein sagen. Das war früher nicht der Fall. Und da sind Situationen zustande gekommen, die wirklich nicht schön waren, weil Wohlfühlen ist alles. Und wenn ich mich bei jemandem nicht wohlfühle und es aus Pflichtgefühl mache, wird es halt niemals was Gutes. Und das war ein Lernprozess. Und jetzt ist das, ja, jetzt ist dieser Prozess abgeschlossen. Erstmal, also wir lernen ja immer weiter. Ja, jetzt kriegt auch nicht mehr jeder von mir eine Antwort, was bei Joy aber auch eigentlich gar nicht möglich ist. Also mein Postfach explodiert regelmäßig. Ich bedanke mich immer für jede Nachricht, aber ich glaube, ich habe mittlerweile über 1000 Nachrichten und ich kann sie nicht alle beantworten. Das ist einfach nicht möglich. Und wenn jemand grundsätzlich so gar nicht, also ich habe sehr klare Kriterien in meinem Profil stehen. Ich denke, da muss man auch wirklich klare Grenzen setzen. Wenn jemand da gar nicht mehr reinpasst, dann ja, bitte lies, was da steht.
Was hast du denn früher für Leistungssport gemacht?
Ich war Reiterin. Also ich bin 18 Jahre jede Woche viele Tage geritten. 9 bis 10 Pferde am Tag. Also auch wirklich viel Sport gemacht, neben der Schule noch. Viel Turnier geritten, Europameisterschaften, Sonstiges. Ja, geht nicht mehr. Also ich guck gerade, ob man irgendwie in den Parasport reinkommt. Passten meine Pferde jetzt leider nicht zu. Deswegen ist das gerade so ein bisschen an den Nagel gehangen. Ich suche gerade neue Hobbys. Ja.
Was wünschst du dir von der Gesellschaft, wenn es um den Umgang mit chronischen Erkrankungen und mit Sexualität geht? Was würdest du dir da noch von den Menschen wünschen?
Mehr Sichtbarkeit. Weil ich finde, wie gesagt, das ist noch ein ziemlich großes Tabuthema. Also Sex an sich ist ja schon ein Tabuthema, was jetzt immer weniger wird, glücklicherweise. Wir müssen jetzt irgendwie dahin kommen, dass Sex gerade mit Behinderung und Erkrankung auch kein Tabuthema mehr ist. Und dass so ein bisschen mehr mit einbezogen wird. Weniger Barrieren in Clubs oder wenn man Stammtische macht zum Beispiel, dass man sagt, oh, vielleicht suchen wir uns mal eine Location raus, die barrierefrei ist, dass Menschen mit Erkrankungen oder Barrieren auch die Möglichkeit haben, diese Stammtische oder diese Clubs zu besuchen und dieselbe Freiheit da zu haben wie Menschen ohne Erkrankungen oder Einschränkungen. Und bei Menschen mit Einschränkungen kann ich nur sagen, traut euch, geht raus, lebt das. Wenn ihr Ideen und Fantasien habt, versucht die auszuleben. Jeder kann sich das so hinbiegen, wie es für einen passt. Und habt euren Spaß. Also, das ist wichtig.
Also kannst du allen Menschen mit körperlichen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen nur empfehlen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Sexualität zu leben, ihren Körper zu erfahren und ihre Lust zu erfüllen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das hilft beim Umgang mit der Erkrankung unfassbar. Und das macht die ganzen Schmerzen, die Menschen haben, da auch einfach ein bisschen wett. Also natürlich nehmen wir alle Schmerzmedikamente dafür, aber Ein guter Orgasmus ist manchmal viel angenehmer und hilft viel mehr als jegliche Betäubungsmittel, muss ich sagen. Also ist bei mir jedenfalls so. Auch bei Erkrankungen, es ist jetzt so ein doofes Thema, aber wenn ich Schnupfen habe und ich habe einen Orgasmus, ist die Nase wieder frei. Ich liebe es. Auch chronische Schmerzen, Nervenerkrankungen oder wenn die Muskeln arg verkrampfen. Wir entspannen uns ja danach. Also es ist ja so, dass Serotonin ausgeschüttet wird und dass wir uns danach gut fühlen. Gönnt euch diese 10 Minuten oder wie lange das bei euch anhält, dass die Muskeln sich mal wirklich entspannen und ihr diesen Serotonin-Boost habt. Das ist wichtig im Alltag.
Ja, ein sehr spannendes Thema. Ich danke dir für deine Offenheit. Und wenn ihr noch weitere Fragen oder Anregungen habt, kontaktiert uns gerne. Wir leiten das weiter. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten über whisper.de. Schreibt uns, wenn ihr da noch mehr wissen wollt. Ich denke, das dürfen wir gerne an dich weiterleiten.
Sehr gern.
Und das letzte Wort gehört dir, Lena. Was möchtest du den Hörern noch mitgeben? Du darfst dich heute verabschieden.
Geht raus, lebt eure Fantasien aus und lasst euch von nichts aufhalten, würde ich sagen.
Danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Whisper. Hör Unerhörtes.